Zur Goni-Kaffeepause begrüße ich heute ein Frankfurter Unikat, möchte ich mal sagen. Er ist 2020, kurz vor dem zweiten Lockdown, mutig gewesen und hat in einem Frankfurter Stadtteil in Eschersheim das Massiv Central gegründet. Ist wenig später, wann war es, 2000, dann seid ihr zum Bethmannhof?
23.
In die Innenstadt gezogen. Heute kennt man das Massiv Central als Nukleus für Kunst, Kultur und Veranstaltungen in der Nähe des Rathauses, des Römers. Florian Jöcke hat das initiiert mit einem schlagkräftigen Team. Florian, herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst zur Koni-Kaffeepause.
Danke, dass ich da sein darf.
2020, wir hatten es schon, es war vor dem zweiten Lockdown. Ihr habt den Mietvertrag unterschrieben, hast du im Vorgespräch beschrieben. Was hat dich damals dazu, oder was hat euch dazu bewegt, eine Fläche zu mieten und da etwas Neues auszuprobieren? Also was war überhaupt euer Plan, vielleicht für unsere Hörer mal?
Im Prinzip war es eigentlich vollkommen klar, dass man jetzt nochmal wieder ein halbes Jahr lang Zeit hatte, weil ja alle schon aus dem ersten Lockdown wussten, was passiert und dass auch wirklich nichts passieren wird. Ich bin Konzertmanager, Konzertagent, also uns hat man als erstes rausgenommen, die Bands von der Straße geholt, zum Glück noch rausgeflogen und wir sind auch als letztes wieder reingekommen, also als dann wieder alles aufgemacht wurde. Und so konnte man dann tatsächlich mal mit viel Zeit einen Ort bauen, über den man schon lange nachgedacht hat. Also ich habe auf all meinen Reisen mit allen Künstlern immer die besten, schönsten, kreativsten und abgefahrensten Plätze getroffen auf der Welt und kam immer in Frankfurt zum Übernachten zurück und habe gedacht, okay, irgendwann machen wir das mal hier. Das war jetzt die Zeit.
Was war mit der Immobilie? Also die stand...
Die Immobilie stand leer und die würde auch weiterhin leer stehen, wenn wir sie nicht bespielt hätten. Muss man jetzt ganz bescheiden, nicht überheblich. Ja. Aber wer würde leer stehen, weil keiner eine Nutzung dafür hatte und auch zu der Zeit natürlich niemand irgendwas gemietet hätte. Das kam uns natürlich dann auch hat uns in die Karten gespielt, als dann im Juni danach die Republik wieder aufgemacht hat, hat sich herausgestellt, dass wir der einzige Ort waren, der neu gebaut wurde. Und das hat natürlich deutschlandweit sofort die Runde gemacht.
Also für Publicity gesorgt?
Ja, Publicity auch, aber es hat tatsächlich den medialen Bass erzeugt, weil tatsächlich nicht alle nur in der Vergangenheit gejammert haben, sondern halt auch in die Zukunft gedacht haben. Und das ist genau, davon gab es wenige Beispiele, wir sind eins davon.
Also aus der Not heraus nach vorne?
Ja, nicht nur Not, wir hatten ja keine Not. Also die meisten Menschen haben einfach nichts gemacht und wir haben gedacht, wir machen jetzt halt einfach mal was, Punkt.
Also bist du, wenn ich das richtig sehe, vom Gast, du warst ja mit deinen Touren, die du begleitet hast, weltweit zum Gastgeber geworden, hast selbst eine Bühne für Kunst geschaffen?
Genau, Kunst, Kultur, Stadtgesellschaft. Das war unser Plan, dass wir einen Ort schaffen, an dem jeder seinen Titel abgibt. Du gehst rein und bist einfach du selbst, du bist Mensch da. Und das Absurde im Positiven ist, dass es funktioniert hat. Sowas kann man aber natürlich auf dem Reißbrett nicht planen. Ja. Das hat Chemistry, das hat was mit der Aura des Ortes zu tun, das hat was mit der Aura des Teams zu tun, mit unserem Gastrochef, mit der Wärme und auch mit dem Konzept. Damals war ein Fahrradladen und eine Bar im selben Raum, sowas würde ich nie wieder bauen, wird auch nirgendwo auf der Welt funktionieren, also da kann man von ausgehen, nicht mal in Belgien. Wir haben sehr viel in der kurzen Zeit sehr viel gelernt, was wir eigentlich nie wieder machen wollen, also zumindest ich, ja. Und haben es dann im Bethmannhof auch anders umgesetzt. Also das war eine Speed-Ausbildung zur in diesem Feld, wo ich als absoluter Quereinsteiger, ich hatte keine Ahnung davon.
Also du hast gerade selbst gesagt, Quereinsteiger in dieses ganze Thema Immobilienbewirtschaftung auch gekommen, Nutzungskonzepte. Das Geheimnis, was in Eschersheim dann offensichtlich aufgegangen ist, ihr hattet ein gutes Konzept aus einer Immobilie, die dem Abriss geweiht war, etwas zu machen, was Leben in den Stadtteil bringt.
Die Idee war, einen Ort zu schaffen, der tatsächlich barrierefrei ist, in Anführungszeichen, und zwar nicht, weil da drin ein Lift ist, sondern der wirklich gesellschaftlich barrierefrei ist, wo sich jeder ein Bier leisten kann, wo jeder abhängen kann, wo es keine Dresscodes gibt und so weiter und so fort. Und der sich dann aber auch noch den Themen widmet, die wir ganz gut finden, also Sport, Kultur, Austausch, Kommunikation, das gute Gespräch, die Literatur, also all diese Themen, die in der Gesellschaft eigentlich zusammenhauen, so ein gesellschaftlicher Kit. Ja. Und den haben wir natürlich nicht für die, also uns, wir standen nicht auf der Reißleine, auf dem Reißbrett, Gesellschaft wieder vereinen. Mhm. Also wir haben auch gar keine Bretter gehabt, sowas machen wir nicht. Aber es war natürlich, es war schon in der Utopie so, dass es ein Ort ist, wo sich alle treffen und in irgendeiner Art und Weise wohlfühlen können. Und das hat funktioniert. Branchenübergreifend, vom Fahrradkurier bis zum Investmentbanker, klappt das immer noch.
Du hast es ja gerade angesprochen, da darf sich oder kann sich jeder ein Bier leisten. Ganz oft sind ja Nutzungskonzepte auch damit verbunden, dass du einen entsprechenden Umsatz auf der Fläche machst, damit du die Flächenmiete erwirtschaften kannst. Wie habt ihr das organisiert, dass es in deinem Gesellenstück in Eschersheim funktioniert hat?
Im Prinzip haben wir immer schon in einem Finanzierungs- und einem Nutzungskonzept gedacht. Und die zwei Sachen muss man unterscheiden. Das Nutzungskonzept Erdgeschoss ist die Key Signature eines Gebäudes. Die muss funktionieren, die muss sitzen. Und das Nutzungskonzept und Finanzierungskonzept, das daraus resultiert, ist dann quasi die Etagen oben drüber. Kuratiertes Vermieten, Untermietverträge, um somit quasi eine Excel-Tabelle mit ehrlichen Zahlen zu füllen, und aber auch eine ehrliche Community zu bauen.
Ja.
Und am Ende des Ziels ist die schwarze Null.
Zusammengefasst, Key Signature hast du gesagt, der Gast, der Mensch, der sich wohlfühlen soll, kommt rein, sieht etwas, was behaglich ist, zieht ihn an, bringt Traffic.
Genau.
Und oben drüber hast du dann entsprechend das, was Umsatz bringt.
Ja, nee, nicht nur das. Du hast oben drüber, du löst unten mit der Key Signature natürlich auch Probleme, die oben haben. Also kein Mensch braucht mehr 550 Quadratmeter Bürofläche. Mhm. Kein Büro braucht einen Konferenzraum. Also die haben den noch, aber wenn man mal genau die Nutzungs- und Belegungspläne anschaut, ist der eigentlich die meiste Zeit leer. Das ganze Thema New Work ist ja dann aufgekommen. Ist auch ein Thema, das erst bei Corona tatsächlich erst auch die Schattenseiten gezeigt hat. Also ja. Da runterleitet die Innenstadt jetzt noch, dass Homeoffice irgendwie the new law ist. Montags und Freitags ist die Frankfurter Innenstadt leer. Mhm. Das ist vollkommen absurd, aber ist so. Ist natürlich für den Betreiber des Lieblingscafés, für den Einzelhandel eine Vollkatastrophe. Und natürlich auch für den Besitzer von Gebäuden in der Innenstadt, die ja nur diesen Nutzungen...
Die auf Traffic angewiesen
sind. Ganz genau. Mhm. Die einfach Mieter brauchen. Wenn natürlich aber keiner mehr Bock hat, irgendwie in sein Büro zu kommen, fair enough. Und das war aber die Aufgabenstellung bei uns schon. Okay, wie kriegst du die Leute überhaupt wieder in die Innenstadt?
Ja.
Und das geht natürlich nur mit einem Ort, der geiler ist als die Couch zu Hause.
Mhm.
Um es mal plakativ zu sagen. Und der auch anders ist, weil normale Büros, den Markt muss man gar nicht angehen, es steht viel frei.
Also Kurator versus Immobilienentwickler kuratiert das, was Attraktivität schafft und dann gleichzeitig, wenn du sagst Nutzungskonzept und Finanzierungskonzept, Nutzungskonzept ist, ich biete etwas Attraktives, Finanzierungskonzept, ich monetarisiere das.
Genau, muss man ja auch, weil letztendlich ist es ein ganz normaler Mietvertrag, den wir unterschrieben haben und ein Mietvertrag muss bedient werden und das ist die einfache Mathematik.
Das war Eschersheim, ist ein bisschen draußen für unsere, nicht draußen, aber etwas weiter weg vom Stadtzentrum für die Zuhörer, die Frankfurt nicht so gut kennen. Ihr seid dann in die Innenstadt gezogen, in die alte Bethmann Bank. 8.000 Quadratmeter?
Naja, wir sind von der Grundschule direkt in die Universität umgezogen und haben die ganzen Zwischenslabs ausgelassen. Da ist dann alles...
Haben sich dann Bildungslücken offenbart?
Die Lernprozesse aus der Eschersheimer waren dieselben. Also, also das war schon alles gut, was man da gelernt hat, weil man genau wusste, was man nicht mehr will und was auch nicht, definitiv nicht funktionieren kann. Nur kann man... Gebäude und Konzepte nicht nachbauen. Ja. Das heißt, jedes Gebäude hat eine eigene DNA, einen eigenen Schnitt, eigene Räumlichkeiten. Also das, was in der Bethmann Bank nötig war, um das so zu bespielen, das Nutzungskonzept mit dem Vermietungskonzept, war auf einem ganz, ganz anderen Level als drei Etagen in der alten Druckerei aufzufüllen. Also das war ganz, ganz anderes Spiel und auch ein ganz anderes Business. Und jetzt war das dann plötzlich alles riesig groß, auch die Zahlenteile enorm. Alles, also die große Mathematik musste sofort angewendet werden. Und dann musste man natürlich schauen, okay, wie kriegt man das in einem Zeitfenster, weil die Immobilie ist ja auch endlich, so schnell wie möglich an den Start.
Ja.
Und zwar in einem Surrounding, wo jeder gesagt hat, okay, das schaffen die keine 6 Monate.
Mhm.
So. Jetzt sind wir im dritten Jahr, das ist auch schon fast durch und es funktioniert. Sehr gut.
Mit Perspektive ist es tatsächlich so, dass die Immobilie endlich ist und dann...
Jede Immobilie ist endlich, also das ist ein ganz klarer Fall. Die kein Mensch kann sagen, wann. Das ist ja unsere alte Immobilie, die Eschersheimer steht auch noch. Wir haben sie auch wieder auf. Das ist auch alles gut. Aber alles ist irgendwann endlich und irgendwann funktioniert das alles auch aus anderen Gründen nicht mehr. Ich meine, was man nicht vergessen darf, dass wir in dieser Zeit zwischen 2020 und jetzt noch den Ukraine-Krieg und den 7. Oktober 2023 mit allen Resultaten, also wir sind in einer permanenten Dauerkrise und im Dauerstresstest und das ist für uns aber so eine Antwort, es funktioniert. Das ist die Blaupause, wie man auch den brutalsten Stress überleben und kann.
Kommen wir nochmal zurück auf die alte Bethmann-Bank mit ihren 8000 Quadratmeter. Auch darauf zurück, wie das alles finanziert wird. Wenn ich mir das mal nach marktüblichen Preisen durchrechne, musst du ja auch für die 8000 Quadratmeter so sechsstellig Miete hinlegen im Monat.
So. Ja, das ist, also, es ist, sagen wir mal so, es ist ein ganz normaler Mietvertrag, der zwischen den Eigentümern und uns besteht.
Ja.
Es gibt verschiedenste Geschichten, die man da so gehört hat. Die Stadt hätte es uns gegeben. Die stimmt nicht. Das Land hat uns auch nicht gegeben, weil es keinem von beiden gehört. Was auch total okay ist. Also wir wollen auch gar nichts von beiden. Mhm. Und wir sind auch nicht mit, leider nicht mit 4 Millionen Euro Budget von irgendwo ausgestattet, um das jetzt mal zu machen. Sondern wir haben es einfach gemacht, weil wir aus der einen Location raus mussten, weil wir den Bethmannhof als Ort identifiziert haben, der so zentral liegt, so spannend ist und auch so eine Frankfurter History hat, dass es eine schade wäre, wenn er nicht auf wäre. Und wir haben uns einfach überlegt, wie kriegen wir diesen Laden für die Öffentlichkeit erschlossen. Und dann haben wir begonnen, also ich habe eine E-Mail geschrieben mit einem Konzept, da ist noch nicht mal ein Bild drin gewesen und habe das dann einfach mal
an die Eigentümer zirkuliert.
Ja, ohne dass ich sie kannte. Einfach eine Kaltakquise. Der Rest kann man sich jetzt jeden Tag
anschauen.
Bethmannstraße 7 bis 9, Massiv Central hat auf.
Das heißt, ihr seid ohne ein riesen Polster da reingegangen, einfach unternehmerisches Risiko.
Wir sind komplett ohne Polster. Wir hatten auch keinen Fallschirm dabei. Wir sind da einfach reingegangen. Weil am Ende ist es auch egal, wenn es nicht funktioniert hätte, jetzt hat es nicht funktioniert. Völlig egal. Also das war eine Möglichkeit, ein Zeitfenster, das sich kurz aufgetan hat. Und wenn man auch eher lauter unterwegs ist, ist man dann auch in der Bringschuld. Und ich meine, irgendwann, ich bin jetzt gerade 50 geworden und habe mir überlegt, okay, dann sagen alle, ja, auf die nächsten 50 Jahre, das ist alles Bullshit, die nächsten 50 Jahre werden nicht passieren. Aber man ist jetzt in der Zeit, wo man wirklich, wenn man noch Ziele hat, sollte man sie am besten morgen angehen und nicht in 10 Tagen. Nicht in 10 Jahren. Und das ist genau der Punkt. Und das war halt auch so ein Ziel. Das war so, okay, wir machen das jetzt, wir haben das im Kleinen getestet, das funktioniert, dann lass uns das mal im größeren Maßstab machen, weil wir eh raus müssen, weil es war klar, okay, Massiv Central muss weiterleben. Und dann haben wir uns einfach geguckt, wo ist es überhaupt möglich? Und da gab es gar nicht so viel in der Stadt. Und so sind wir in Bethmannhof gelandet.
Interessante Geschichte. Das heißt auch, der Eigentümer hatte Vertrauen in euer Konzept. Da spielt das Wirtschaftliche oder die Sicherheit, die möglicherweise ein großer Fonds mitgebracht hätte, wenn er gesagt hätte, ich miete das oder wie auch immer, spielte da keine Rolle?
Das Spannende an dieser ganzen Bethmann-Geschichte war ja, als das dann publik wurde, dass wir gemietet haben, wurde in der FAZ diskutiert, was man da alles hätte drin machen können. Die einen hatten die Idee so, die anderen so, die anderen so. Und jeder hatte irgendeine Idee. Lustigerweise hat aber nie jemand diese Ideen gepitcht, geschweige denn einen belastbaren Zahlenteil gemacht, geschweige denn eine Verhandlung geführt und gesagt, okay, weißt du was, wir werden ab dem und dem Zeitpunkt so und so viel Miete bezahlen. Und wir haben ab dem ersten Tag eine Miete bezahlt. Und da haben das dann, also, und das, dieses Angebot kam von niemandem. Es war auch kein großer Fonds an diesem Gebäude interessiert. Und das Gebäude stand leer, mitten in der Stadt, was eigentlich eine Katastrophe ist.
Absolut. Also, wenn ich es richtig verstehe, man hat viele Ideen gehabt, die waren Luftblasen und keiner hatte die Courage zu sagen, ich nehme diese Idee und pitch sie mal demjenigen.
Keiner hatte den Finanzierungsplan.
Okay.
Meine Idee ist einfach. Ich meine,
klar,
wir können ein Haus auf Innovation, das ist ein super Wort, so, aber da macht man es halt. Das ist ganz einfach.
Ja.
Aber dazu braucht man halt dann Geld, weil alles kostet Geld. Eine Idee, Mieter, also all das, was man halt so braucht. Also was in der Immobilienbranche auch vollkommen normal ist.
Ja.
Und das Letzte, was du brauchst, ist irgendwie ein Fördertopf, weil das funktioniert so nicht. Also nicht, dass man dann gemeinsam mit Institutionen der Stadt Formate aufsetzen kann, die in den Gebäuden dann stattfinden, was wir dann auch sofort gemacht haben, die Frankfurt Secret gegründet, dann die Gaming, Massive Games Convention gegründet, Sportfilmfestival im Kino gemacht sofort, also wir haben dann auch sofort für jede Location, die wir neu ans Netz nehmen, auch eigene Ideen, die wir dann auch umsetzen und da partnershippen wir wieder mit Stadtmarketing, Wirtschaftsdezernat und mit allen, die dafür Interesse haben, aber auch mit den all den Menschen, die im unserem Adressbuch sind und dann ruft man die an und sagt, okay, lass uns doch mal schauen, wie kriegen wir ein geiles Format, auch einen Mehrwert, sustainable und nachhaltig für die Stadt hin. Also Sportfilmfestival mit Max Koga, es hat noch nie jemand einen Sport, es gibt kein richtiges Sportfilmfestival, jetzt ist es da. Und so weiter und so fort.
Lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es die Immobilie, du hast Sportfilmfestival angesprochen, damit referenzierst du vermutlich die Massiv E-Kinos.
Genau, das E-Kino.
Das E-Kino. Also ihr habt die Immobilie, ihr wisst, wie ihr sie betreibt und sorgt auch dann dafür, dass etwas stattfindet.
Ja, das ist die Hauptaufgabe auch. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, geil, wir übernehmen das Ding
jetzt. Das fällt dann in das Thema Finanzierungskonzept.
Nee, das findet ihr ja nicht. Das ist dann quasi auch das Finanzierungs- und das Nutzungskonzept. Ja. Also auch hauptsächlich das Nutzungskonzept. So eine Immobilie muss ja dann auch funktionieren. Da muss jeden Tag Traffic drin sein. Da müssen dann auch die Veranstaltungen drin stattfinden. Da muss man dann auch, die Stadtgesellschaft abgebildet sein, wenn man sagt, man bildet sie ab. Deswegen machen wir auch sehr viele politischen Veranstaltungen, geben auch den jungen politischen Organisationen die Möglichkeit, also die Räume zu nutzen und so weiter. Wir sind neutral, also ich bin in keiner Partei, ich habe auch nicht vor, in eine einzutreten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du nur so auch die Schweiz sein kannst, dieser neutrale Ort, der aber natürlich politisch aufgeladen ist, weil im Prinzip ist alles politisch aufgeladen und unser Nachbargebäude ist das Rathaus der Römer und wir haben natürlich auch mit sehr guten Kontakt mit allen und es sind auch alle willkommen und das ist aber ganz wichtig, das Tagesgeschäft entscheidet, ob eine Idee am Ende funktioniert oder nicht. Und nicht irgendwie der erste Zeitungsartikel und dann die erste Präsentation und zwei, drei Auftritte auf irgendeinem Kongress. Das ist alles nice to have. Muss man machen, macht man auch gern, bringt dann aber am Ende überhaupt keinen Meter weiter.
Und vor allem keinen Umsatz.
Genau, genau.
Also hast du Leerstand habt ihr als Team von Massivzentral Leerstand als Geschäftsmodell entwickelt? Also ihr nehmt euch leerstehenden Immobilien an und
könnt
sie wieder beleben?
Sagen wir mal so, wir haben uns Sachen angenommen, wo alle gesagt haben, geht nicht, funktioniert nicht. Das war schon immer mein Leiting. Wenn mir jemand sagt, es geht nicht, dann
ist dein Ehrgeiz geweckt.
Spannend. Ja, alles andere. Ja, ich mag das nicht. Ich mag auch diesen Satz nicht. Das haben wir immer schon so gemacht. Das ist irgendwie, Things change. Und zwar jeden Tag. Und deswegen muss man auch jeden Tag ajour sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass man jeden Tag in seinem Projekt ist. Und wenn man da nicht drin ist, in dieser Welt, man muss nicht hinter der Bar stehen. Man muss auch nicht irgendwie dabei sein. Aber man muss jeden Tag für diese Brands, Marken, die man auch baut und arbeiten, Zeit reinstecken. Und damit meine ich jetzt nicht Kühlschränke auffüllen oder so, sondern tatsächlich auch diese Lobbyarbeit für die Projekte zu bauen und zu schauen, dass die auch wirklich in aller Munde sind. Das ist das Schwierigste überhaupt. Und das funktioniert aber auch nur durch eine Kontinuität von Sachen, die dann auch wirklich passieren. Und man muss aus all diesen Meetings dann Ergebnisse liefern. Da muss überall gleich ein Griff dran genagelt werden,
eine
rote Linie und eine Summe erstellt werden. Weil ich meine, wenn bei uns irgendjemand zum 10. Mal kommt und wir immer noch in der Redephase sind, dann der kommt kein 11. Mal mehr. Und ich bin auch schon beim 7. Mal nicht mehr persönlich anwesend, weil es einfach auch, diese Zeit muss sinnvoller verwendet werden.
Dir geht es um Ergebnisse, das ist ganz deutlich geworden. Kommen wir nochmal zu dem Kino-Revival mit dem Massiv E, mit den E-Kinos. Du hast es gesagt, Sportfilmfestival. Was hat euch denn seinerzeit gereizt zu sagen, okay, schade, dass diese E-Kinos, Frankfurter Institution, zumachen, lass uns das draus machen. War das Nostalgie?
Nostalgie, also
knallharte Zukunftsstrategie.
Nein, auch keine knallharte Zukunftsstrategie. Also eins vorneweg, ich habe gar keine Zeit, selbst ins Kino zu gehen. Also der letzte Kinofilm ist sehr lange her. Das ist auch keine Nostalgie. Das ist eher, womit ich nicht umgehen kann persönlich, ist, dass man Orte, die in Frankfurt nicht den besten Ruf haben, wie die Hauptwache und so weiter, und Sachen, die genau aus diesem Grund nicht mehr funktionieren, wie zum Beispiel ein altes Kino und so weiter und so fort, dass man das einfach kampflos
aufgibt.
Mhm. Und deswegen sind wir da rein, auch mit der ganz einfachen Prämisse zu sagen, okay, wie kann man eigentlich einen Raum, der aus der Zeit gefallen ist, einen Raum ohne Fenster, der die Sache, der macht die Spielregeln sind ganz anders. Ja. Es gibt keine Ankermieter da drin. Kein Mensch macht sowas. Funktioniert nicht. Wie kriegt man sowas mit den Eigentümern gemeinsam gelöst? Das ist ein Tough Cookie. Mhm. Ist es. Das ist auch absolut kein Selbstläufer. Aber wenn wir es nicht tun würden, wäre es einfach leer. Dann wäre die Institution weg. Wir versuchen, unser Bestmögliches, diesen Dingen eine Neunutzung zu geben. Und auch einen neuen Sinn und das auch zu erhalten, weil es natürlich auch als Imagewirkung für die komplette Hauptwachensituation ist es ein gutes Zeichen, dass irgendwie ein unabhängiges, kreatives Konglomerat sich da dran setzt und versucht, die Innenstadt neu, realistisch, in Realtime neu zu denken und neu zu definieren und nicht nur zu diskutieren. Das ist eigentlich so der Hauptansatz der ganzen Sache. Und da tatsächlich dann auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln, weil letztendlich werden alle, also Innenstadtimmobilien, so ein Geschäftsmodell benötigen. Weil die werden alle aus der Zeit fallen. Also ja, die Kaufhäuser krachen zusammen, kein Mensch kauft mehr. Da sind wir wieder bei Homeoffice und bei Restaurants auf der Zeil. Dankeschön, muss man nicht machen. Da fahren auch nur diese Lieferfahrräder rum. Ich meine, es ist Wahnsinn. Aber ja, und die Zustände der Zahl sind natürlich dementsprechend genau so, wie sie sind, weil die Zahl gerade so ist, wie sie ist. Und wenn da kein Gegenpol aktiv da ist, man braucht immer diese heiße Herdplatte, wo man drauflagen kann. Und diese heißen Herdplatten produzieren wir gerne als Prototypen.
Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, Florian, ihr seid auch angetrieben von der Idee, den Gebäuden ihre Würde zu erhalten und sie...
Ja, nicht nur den Gebäuden ihre Würde zu erhalten, sondern es ist für jede Stadt fatal, wenn die Innenstadt leer steht.
Ja.
Das ist eine Katastrophe. Kann man sehen, kann man in jeder Stadt sehen. Und es wäre für jede Stadt gut, wenn es mehr Massiv Centrales geben würde. Oder mehr Alternativnutzung. Jetzt kommt natürlich gleich jeder, sagt, früher ging das gar nicht und es ist alles so teuer und so weiter und so fort. Ja. Die Quadratmeterpreise in der Innenstadt, gerade auf der Zeil, sind immer schon teuer gewesen. Aber sobald ein Gebäude gar keinen Nutzen mehr hat, sind auch ganz andere Verhandlungsspielräume da. Und da geht es dann tatsächlich mehr um die Idee als um den Quadratmeterpreis, weil der Quadratmeterpreis nicht erzielt wird.
Verstanden. Jetzt bin ich der Eigentümer von den E-Kinos. Du kommst zu mir und sagst, pass mal auf, ich habe eine Idee. Ich wusste, was ich vorher an Miete nehmen konnte. Du pitchst mir deine Idee und... verlangst du mir, dass ich Abschläge bei der Miete mache, damit das...
Nein, wir schauen uns eine Kostenstruktur an und schauen, wie wir die Kostenstruktur minimieren können. Das ist ja in einem Gebäude, das nicht mehr vermietbar ist, geht es um diese Facts. Da geht es nicht darum, könnte man jetzt eine Immobilienmakler reinsetzen und sagen, weißt du was, die E-Kinos sind zu vermieten. Ja. Nee, lass uns über was... Wir können... Irgendein Haus auf der Zeile ist zu vermieten. Ja. Es wird nicht vermietet. So einfach ist es.
Nee,
du wirst diesen, es genauso wie gehen wir die Taunusstraße 21, unser Bürospace, dieses Gebäude, die T21, ist massiv weh. Das ist ein unfassbar geiles Gebäude, super Substanz, Loft, Backstein, das sieht aus wie Brooklyn, New York, vom allerfeinsten, ruhiger Innenhof, untere Taunusstraße, mega gut. Dieses Gebäude stand 5 Jahre komplett leer, weil keiner einen Mietvertrag unterschreiben wollte, bis wir ein neues Nutzungskonzept gebaut haben. Und jetzt tatsächlich mit 8-9 Mietern die einzigen Bahnhofsviertel sind, die gerade eine Erfolgsgeschichte schreiben. Was ich sehr traurig finde, dass das schon für eine Erfolgsgeschichte reicht. Das ist eine Katastrophe, aber es ist ja, so. Es ist ein geiles Gebäude. Es sind auch noch ein paar Sachen, also ein paar kleine Bausteine frei, aber wir werden es bis zum Ende des Jahres komplett voll haben. Und dann ist es eine absolute Erfolgsgeschichte, weil das hat im Bahnhofsviertel schon lange niemand mehr geschafft. Aus freiem Antrieb.
Alles klar, du hast es ja gesagt, ich musste die Kosten reduzieren,
ja,
die der Eigentümer hat, die auch so entstehen, ob das Ding vermietet ist oder nicht.
Das, was niemand weiß, ist, dass Leerstand extrem viel Geld kostet.
So, genau, mich als Eigentümer kostet extrem viel Geld, dann kommt jemand hin und sagt, pass mal auf, dann machst du mindestens eine schwarze Null mit.
Der Staat, dem Staat kostet es auch viel Geld. Wenn die Erdgeschosse leer sind, dann passiert da all das, was bei uns gerade passiert. Die Reinigung übernimmt dann die Stadt, weil unten kein Mieter und so weiter. Es sind Kosten für den Besitzer, es sind Kosten für die Gesellschaft, also auch Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung, ist ein Riesenthema, kann man gar nicht in Zahlen aufwerten, und reelle Kosten für die Stadt, die so nicht in Anführungszeichen nötig wären, wenn man, sagen wir mal, eine Neukonzeption für aus der Zeit gefallene Gebäude finden würde.
Die Frage, die ich mir ja stelle, ist, wo ist da für mich als Eigentümer nicht der Haken, sondern wo gibt es eine gewisse Preissensibilität, wo ich sage, mir ist es egal, ob ich jetzt meinen marktüblichen Preis erziele oder ob ich einfach nur da im Grunde die Kosten, die ich habe, erstmal decke.
Der Haken, es gibt keinen Haken. Letztendlich ist es eine Verständnisproblematik. Ja. Das Gebäude wird leer stehen und es wird lange leer stehen. Es wird sehr lange leer stehen und dann ist es auch nicht mehr nutzbar. Solange du das in der Bilanz stehen hast, ist das alles gar kein Problem. In dem Moment, wo du es aber liquide machen musst, fällt auf, dass du seit 15 Jahren keine Einnahmen mehr in dieser Bude hast. So, das kann sich der ganz große Fonds leisten, aber das kann sich die inhabergeführten Gebäude nur eine kurze Zeit leisten. Auf der anderen Seite betreiben wir natürlich auch...
Was heißt, das sind eure...
Wir betreiben Standortaufwertung.
Ja.
Ich meine, die Innenstadt, es wird eigentlich über die Innenstadt nie positiv geschrieben. Die ist dreckig, die ist laut, die steht leer, da ist Stau. All das, es kommen nur negative Nachrichten über die Innenstadt. Es gibt so gut wie nichts Positives.
Das ändert ihr.
Die Nutzung eines Gebäudes ist... da wieder betrieben wird, erzeugt Aufmerksamkeit, und zwar fürs Gebäude. Und mit dem Gebäude haben wir gar nichts zu tun. Mhm. Das heißt, die unsichtbare Zahl, der Image Value, geht extremst nach oben, weil sich dann natürlich die ganze Republik, okay, jetzt machen die E-Kinos, krass. So, allein diesen Fokus, das muss man aber als Besitzer begreifen. Also verstehen.
Gut, also
allein das ist mehr wert.
Wirst du auch noch bewusstseinserweiternd bei den Hausbesitzern?
Nee, das ist mehr wert als jeder reelle Euro, der natürlich fließt. Aber der Fokus auf das Gebäude. Weil wenn es dann irgendwann mal neu entwickelt wird, dann war es eben nicht einfach nur ein Gebäude auf der Zeile mit irgendeiner Nummer, sondern es war das alte Massiv E. Und die alten E-Kinos. Und das ist ein Riesenunterschied. Insbesondere in einer Zeit, wo man gar nicht alles neu entwickeln kann. Und das geht alles um Emotionen. Am Ende verkauft man heutzutage, in der heutigen Zeit, geht alles nur noch über Emotionen. Das, was auch teilweise schlimm ist, weil man relativ schnell eine Hysteriewelle nach oben hat, dann hat man wieder eine Hysteriewelle nach unten und es ist auch nichts mehr planbar. Also man muss auch gar nicht mehr den 5-Jahres-Plan vorlegen, weil die Realität überholt in einem Monat alles, was man sich aufgeschrieben hat.
Neuland entwickeln, also Orte emotional aufladen. Da seid ihr auch gerade dabei, das im Wohnimmobilienmarkt zu machen mit Massiv Homes.
Massiv Homes, ja, das ist eine Idee, die mich schon seit sehr, sehr langer Zeit umtreibt, weil auch Wohnen genauso wie Arbeiten sich signifikant verändert.
Ja.
Und auch verändert wird, also diese 160 Quadratmeter Altstadtwohnung im Nordend, nice to have, das kann sich aber nur noch jemand leisten, der wirklich ultra wohlhabend ist und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich auch nicht die Zukunft aus verschiedensten Aspekten. Wir haben jetzt mit iPartments zusammen einen Testlauf gestartet, der sich auch sehr gut angeht, und haben uns eine Immobilie genommen in der Taunusstraße, Taunus 33. Da kann man gerne mal hinfahren. Und dann versteht man vielleicht auch anhand dieser Immobilie, wo das wirkliche Problem, auch das Imageproblem von Frankfurt liegt. Wir haben eine geile Universität, wir haben eine geile Stadt, wir haben das Museumsufer. Es ist alles tipptopp. So, wir betteln uns als Standort in der globalen Welt, aber mit allen anderen Städten. So, dann kommt jetzt nehmen wir mal an, ich komme aus Langenhagen am Bodensee, ist ein sehr gutes Beispiel. Mein Dann kommt eine Einser-Abiturientin, die Jura studieren will, hat Paris als Auswahl, Lissabon, Heidelberg, Berlin und Frankfurt. Kommt mit ihrer Mutter, dem Vater, fährt sie diese Städte ab. Davor haben sie schon mal auf online nach den Immobilienpreisen geguckt, fällt Paris schon mal komplett raus, weil viel zu teuer und so weiter und so fort. Dann sagen sie, ach komm, lass uns doch mal Frankfurt anschauen. Dann kommen die in Frankfurt an und kommen, steigen am Hauptbahnhof aus, laufen 100 Meter und dann ist die Wohnung in Paris unterschrieben. Das heißt, das ist tatsächlich die Realität. Ja. So geht es auch mit jungen Unternehmern, die sich coole Büros im Bahnhof... Wir haben in der Taunusstraße 21 150 Besichtigungen gehabt. Mhm. Dieses Gebäude, würde es neben dem Bahnhof stehen, wäre in einem Monat voll gewesen. Randvoll. 8 Meter. 8 Meter ist eine Erfolgszahl, was eine Katastrophe ist. Das sieht aber auch schon wieder, ich denke nicht gerne in Katastrophen, auch schon gar nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Man sieht, wie einfach es dann doch eigentlich wäre, dieses Problem zu lösen. Es darf einfach auf der Straße so nicht aussehen, wie es gerade ausschaut. Allein schon, um im internationalen Ranking Frankfurt überhaupt mithalten zu können mit allen anderen Mitbewerbern, die wir alle gar nicht auf der Uhr haben, weil wir in unserer Suppenschüssel sitzen.
Mhm. Massiv Homes. Ja. Ihr plant also in den Wohnimmobilienmarkt einzusteigen, zu vermieten?
Wir planen, wir vermieten. Wir vermieten gerade Apartments, Studios, die natürlich auch einen ganz anderen Bedarf haben. Also natürlich suchen Leute eine Wohnung für die nächsten 30 Jahre. Aber gerade dieser New Work, Study und so weiter, das sind alles temporäre Mietverträge, die auch sehr kurz sein müssen. Büromietverträge übrigens auch. Also wir haben relativ viele Leute, die gar nicht mehr wissen, ob es ihre Firma in einem Jahr noch gibt. Die brauchen trotzdem ein Büro. Und so ist das dann auch mit den Mitarbeitern. Und das kann man dann schön zusammen skalieren und bauen. Ist natürlich einfacher in einem Easy Surrounding, aber in Frankfurt gibt es kein Easy Surrounding.
Einfach, was ist daran einfach, wenn du weißt, du hast immer nur Cashflow für eine absehbare Zeit? Wenn ich einen langen Mietvertrag habe, bin ich doch als Vermieter beruhigt, weil ich weiß, hier habe ich auch 5 Jahre Ruhe, da muss ich nicht jede 14 Tage mal gucken, ob es die übermorgen noch gibt.
Auch da gilt, du unterschreibst oder in dieser Ecke keine langfristigen Mietverträge. Das existiert nicht. Also es will niemand oder nicht viele Leute wollen im Bahnhofsviertel lange leben. Bahnhofsviertel ist es am wenigsten besiedelte. Ich glaube, es wohnen nur 4.600 Leute im ganzen Bahnhofsviertel. Das ist, glaube ich, der wenigst bewohnte Stadtteil der Innenstadt. Und das hat natürlich auch Gründe.
Ja.
Und das könnte ein genauso dicht besiedelter Stadtteil sein von den Möglichkeiten, die schon da sind. Aber auch da, die Gründe sprechen dagegen. Man zieht dann doch wieder woanders hin oder direkt aufs Land. Und das ist ein Punkt, den man sich wirklich ernsthaft, man muss sich wirklich ernsthaft überlegen, wo wir alle hinwollen. Also wollen wir Frankfurt, es kommt natürlich dann immer wieder, ja, das war schon immer so und das ist ja irgendwie rough und geil. Es ist geil, also, aber es war noch nie so schlimm wie jetzt. Auch da war Corona die Zäsur, Corona hat das alles verändert und es gibt auch, es muss auch möglich sein, negative Veränderungen, die sich dann potenziert haben, wieder rückgängig zu machen. Und zwar im Interesse von Frankfurt. Nicht in meinem Interesse oder im Immobilieninteresse, sondern im Interesse von allen Menschen, die hier gerne sind, die hier auch bereit sind zu investieren, die hier Restaurants aufmachen, die hier, wir haben eine sensationelle Restaurantdichte. Also auch inhabergeführte, kleine, geile Läden. Es ist Wahnsinn. Aber auch die wären froh, wenn wir Wochenendtouristen hätten. Unsere Gäste sind Messegäste, was auch wieder eine Katastrophe ist, weil eine Messestadt darf sich auch nicht so präsentieren, weil auch jeder Messestandort Konkurrenzstandorte irgendwo in der Welt hat. Und dass heutzutage alles so flott geht, dass dann so eine, sagen wir mal, eine Verwaltungsebene, bis es überhaupt verstanden ist, dass die schon längst woanders sind, bis es überhaupt ankommt, ist es schon zu spät. Und wir müssen alle so ein bisschen mehr für unsere Stadt eintreten und auch mehr tun.
Das tust du jetzt schon seit 2020, angefangen auf der Eschersheimer Landstraße, jetzt im Grunde in unterschiedlichen Essensklassen, Büro, Wohnen, E-Kinos würde ich mal als Sondernutzung bezeichnen.
Genau, Sondernutzung, Veranstaltungsflächen und so weiter und so fort, genau.
Bist du in der Stadt als jemand, der Akzente setzt, bekannt, politisch verdrahtet. Wir hatten kürzlich Wahlen, Kommunalwahlen. Das Stadtparlament wird sich neu konfigurieren, zusammensetzen und ist neu zusammengesetzt. Es gibt vermutlich neue politische Mehrheiten zum Schluss unserer kleinen Kaffeepause, Florian. Was wünschst du dir von der neuen Stadtregierung, was sie zum Wohle Frankfurts als erstes umsetzen sollen?
Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben ja mit den Massive Talks unter anderem auch schon seit unserem Bestehen ein Format gemacht, wo wir Politiker, auch den Mensch hinter dem Amt vorstellen. Und das haben wir natürlich jetzt zur Kommunalwahl auch gemacht und wir haben uns alles angehört. Also mit allen gesprochen, sind auch mit allen im Austausch. Und was ich mir wünsche, ist tatsächlich das offene Ohr, der Austausch und auch die, sagen wir mal, den weiteren direkten Draht. Weil letztendlich ist es immer einfach, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, die sind schuld, die sind schuld, die sind schuld. Oder das wird aber nie ein Problem lösen. Die Schuldfrage, das ist absurd. Sondern auch da geht es wirklich um die Lösung. Und die Lösung geht nur gemeinschaftlich. Und da wünsche ich mir tatsächlich ein offenes Ohr und dann auch eventuell die Bereitschaft, sich wirklich mal die andere Seite anzuschauen, anzuhören und auch zu versuchen zu verstehen. Weil es geht hier nicht um Einzelinteressen oder, wie soll man sagen, es geht um die Stadt Frankfurt und es geht um unser Frankfurt. Und es geht darum, dass wir mitten in Europa sind. Wir haben den größten Flughafen. Wir sind der zentralste Ort, das größte Autobahnkreuz Europas, das auch noch Frankfurter Kreuz heißt, lustigerweise, ist hier auch. Wir haben die internationalste Stadtgesellschaft. Wir haben die Banken hier. Wir haben die Kreativwirtschaft hier. Es ist alles am Start. Und das sollte man nicht aus den Augen lassen und auch ein bisschen schützen und bewahren, weil das kann sich auch relativ schnell ändern.